NDR Kultur. Das Gespräch.
Wer definiert, was als natürlich gilt? Diese Frage stellt Julia Voss gleich zu Beginn des Katalogs zur Ausstellung Natur und deutsche Geschichte, Glaube, Biologie, Macht, die noch bis Anfang Juni im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen ist. Julia Voss, Professorin am Institut für Philosophie und Kunstwissenschaft der Leuphana-Universität Lüneburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Präsidium des Deutschen Historischen Museums in Berlin, hat die Show kuratiert. Dietrich Brandts hatte die Gelegenheit, mit Julia Voss zu sprechen und hat sie zunächst gefragt, warum die Frage, wer Natur definiert, so zentral ist für unser Verhältnis zur Natur.
Also ich würde sagen, die Frage wird gestellt erst einmal in aller Unschuld, vermehrt seit dem 14. Jahrhundert. Da gibt es ein Buch, was ein Meilenstein ist, von einem Regensburger Domschullehrer, und der veröffentlicht ein Buch, das heißt erst das Buch der natürlichen Dinge. Das geht durch ganz viele Auflagen und heißt ein Buch der Natur. Und der versucht zum ersten Mal in deutscher Sprache zusammenzustellen, was wir alles unter Natur verstehen und wie so ein Inventar dessen, was als natürlich gelten soll. Und dieses Unschuldige verliert sich mit der Zeit. Und die Frage, was ist natürlich, zieht mehr und mehr ins Waffenarsenal der Politik ein. Und ich würde sagen, vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert ist es eine Frage von, welche Idee ist die richtige? Und wenn jemand versucht, eine politische Idee durchzusetzen, dann wird diese politische Idee durchgesetzt mit dem Argument, das ist das natürliche System, so ist die Natur eingerichtet, so soll dieses politische System aussehen.
Ach, das ist dann zum Beispiel das, was der Philosoph Fichte, also ein Hauptvertreter des deutschen Idealismus, dann meinte, der das Natürliche zum deutschen Nationalcharakter zählte und in seinen Reden an die deutsche Nation vor ungefähr 200 Jahren geschrieben hat, naturgemäß von deutscher Seite, Künstelei von Seiten des Auslands. Also Ausländer waren für ihn reine Unnatur. Durch solche Qualifizierungen, Disqualifizierungen, haben Sie gerade schon gesagt, ist die Natur dann zur Waffe erklärt worden in politischen Debatten. Gegen wen hat sich diese Waffe denn dann hauptsächlich gerichtet?
Genau, bei Johann Gottlieb Fichte sind es die Franzosen. Er schreibt seine Reden an die deutsche Nation Anfang des 19. Jahrhunderts, während Deutschland von den Franzosen besetzt ist, von der napoleonischen Armee. Und dann sagt er eben praktisch, das deutsche Volk, so will er das behaupten, das deutsche Volk ist ein natürliches Volk und die Franzosen dagegen sind ein gekünsteltes Volk. Und das heißt, die Deutschen sind auf der richtigen Seite und die Franzosen sind auf der falschen Seite. Und das Naturgemäße ist praktisch das, was den Deutschen entspricht, und das Künstliche ist das, was den Franzosen entspricht. Und er versucht da eine Linie zu ziehen bis weit in die Antike zurück und versucht eben zu behaupten, dass die Deutschen in direkter Abstammung von den Germanen herkommen. Das wird ein populäres Argument im ganzen 19. Jahrhundert.
Ach so, die sind auch die Natürlichen dann.
Die sind natürlich die Natürlichen, die leben praktisch in Wäldern, so werden sie von den Römern beschrieben und werden immer mit den Eichenwäldern assoziiert. Und da fassen sich heute Historikerinnen und Historiker an den Kopf, weil die Germanen zum einen kein Volk waren, was sich selbst so bezeichnet hätte. Also Germanen ist eine Fremdbezeichnung, die kommt von den Römern und die haben praktisch alles in einen Topf geschmissen und verschiedene Ethnien und Völker und Stämme zusammengefasst und die einfach summa summarum als Germanen bezeichnet. Und gleichzeitig war es natürlich auch so, dass die Germanen in ihrem Verbreitungsgebiet nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränkt waren, sondern weit darüber hinausgegangen sind. Also es gibt kein exklusives geografisches oder verwandtschaftliches Verhältnis, was sich dahin zurückbuchstabieren ließe. Aber eine Idee muss nicht richtig sein, um Erfolg zu haben. Und insofern die Vorstellung, dass die Deutschen irgendwie was mit den Germanen zu tun haben und deswegen auch besonders naturverbunden sind und eine natürliche Einheit sind, war im 19. Jahrhundert ein wirklich wichtiges Argument und eine wichtige, schlagende Idee.
Also da geht es schon um diese Gegenüberstellung. Das eine ist das Natürliche, das eigene ist das Natürliche und das andere ist das Unnatürliche. Die Franzosen hat es getroffen, aber Fichte war auch Antisemit. Hat es auch die Juden getroffen?
Ganz genau. Also als Argumentationsfigur oder als Abwertungsfigur kennen wir das heute noch, dass diejenigen, die man abwerten will, dass man die als gekünstelt, als irgendwie dekadent, als irgendwie ihre Umwelt entfremdet darstellen möchte. Und bei Fichte hat es einerseits Franzosen getroffen, aber auch die deutschen Juden, wo er eben gesagt hat, die sollten nicht Teil dieses Nationalstaates sein, die gehören nicht dazu.
Im Nationalsozialismus wurde dann ja nicht nur die deutsche Volksgemeinschaft daraus, sondern auch die natürliche Volksgemeinschaft. Ausgrenzung, Verfolgung, Ermordung, Vernichtung von allen, die nach dieser NS-Ideologie nicht zum Natürlichen gehörten. Kann man das dann letztendlich als Terror der Natürlichkeit in gewisser Weise auch bezeichnen?
Ja, unbedingt. Also Terror ohne Frage und natürlich auch ein ganz obsessives Verhältnis zu dem, was die Nationalsozialisten als Natur bezeichnet haben. Die haben da ihre ganz eigenen Definitionen eingeführt, ihre ganz eigenen Normen versucht durchzusetzen. Und vieles hatte natürlich überhaupt nicht, also jenseits davon, dass es moralisch nicht in Ordnung war, aber hatte auch einfach nicht Hand und Fuß. Also nehmen wir so Sachen wie die Nürnberger Gesetze, da wird dann verlangt, dass deutsche Bürger ihr deutsches Blut nachweisen müssen, was natürlich Unsinn ist. Niemand kann deutsches Blut nachweisen, weder damals noch heute.
Auch Natur als Bezugspunkt.
Genau, das ist der Bezugspunkt und dann zirkuliert ein Wort wie deutsches Blut und erweckt den Eindruck, als gäbe es sowas wie eine Substanz, die ganz eindeutig ist, die es nicht gibt. Aber es ist praktisch in der Welt und verbreitet diese falsche Vorstellung davon, dass es sowas wie eine natürliche Gemeinschaft gäbe. Und das war natürlich genau der Sinn der Propaganda der Nationalsozialisten.
Das ist natürlich ein Wort, das wir beide auch gerade ständig immer wieder benutzen.
Das sollte man nicht
natürlich
machen.
Ist das so, natürlich ist das anders.
Ja.
Und jetzt kann man natürlich noch fragen, was kann denn alles als natürlich gelten? Also natürliche Natur sozusagen, in die der Mensch nicht eingreift, Biotope, Bannwälder. Es kann aber auch ein natürliches Aussehen sein oder die natürliche Ausstrahlung einer Person, natürliche Kleidung. Letztendlich kann man alles als natürlich qualifizieren.
Absolut, genau. Es ist lustig, wie weit verbreitet das inzwischen im Sprachgebrauch ist und ich ertappe mich auch immer dabei, dass ich dauernd natürlich sage, für selbstverständlich. Mhm. Und ich würde sagen, das ist ab dem 19. Jahrhundert so oder vielleicht auch ab dem späten 18., dass es eine Adelung ist, dass wenn wir Dinge als natürlich bezeichnen, wir das Gefühl haben, dass es gut ist, dass sie so sind und dass es im natürlichen Gang der Dinge ist, dass sie so sind. Und das ist eine Idee, die im 19. Jahrhundert auch mit der Industrialisierung an Fahrt aufnimmt, würde ich sagen. Denn man hat das Gefühl, Natur ist das vielleicht, was ewiglich ist. Kultur und Technik verändert sich so schnell und Natur wird so zum Gegenbegriff, zum Gegenpol. Dasjenige, wo man das Gefühl hat, das verändert sich nicht so schnell, das ist das, was Dauer hat, was ursprünglich ist. Und dann wird es ausgespielt gegen die Kultur oder auch gegen die Technik und ist dieser Gegenpol und auch ein Ideal.
Aber jetzt würde ich gerne erstmal zum Beginn Ihrer Ausstellung gehen, wo das Natürliche das Göttliche ist. Sie gehen da sehr weit zurück in der Geschichte, ins 12. Jahrhundert zu Hildegard von Bingen, Äbtissin des Klosters auf dem Ruppertsberg, grob gesagt bei Mainz. Und Hildegard von Bingen benutzt einen Begriff, der ganz zentral ist, nämlich die Grünkraft. Mhm. Das ist ein positives Verständnis von Natur, wie Sie es gerade ja auch schon angedeutet haben, dass mit dem Wort natürlich auch immer was Positives verbunden ist, mit der Grünkraft bei Hildegard von Bingen auch eindeutig positiv. Welche Vorstellung von Natur stellen Sie damit letztlich an den Beginn Ihrer Ausstellung, der deutschen Geschichte, die Sie damit erzählen wollen?
Ja, Hildegard von Bingen ist einerseits eine typische Vertreterin ihrer Zeit, weshalb wir gedacht haben, es ist gut, mit ihr zu beginnen und es ist auch gut, so weit zurückzugehen, weil man dann viel besser schildern kann, wie sich die Dinge verändern. Also Hildegard von Bingen ist gleichzeitig aber auch eine Ausnahmefigur, eine ganz bedeutende Frau des 12. Jahrhunderts. Sie hat Visionen und bekommt als erste Frau in der abendländischen Geschichte vom Papst die Erlaubnis, diese Visionen auch niederzulegen. Das heißt, sie werden anerkannt und sie gilt in ihrer Zeit als Prophetin und Visionärin. Und in diesen theologischen Schriften taucht ein Begriff immer wieder auf und das ist die Viriditas, sie schreibt auf Latein, die Grünkraft, die göttliche. Und unter der versteht sie eine göttliche Schöpferkraft, die immer wieder dafür sorgt, dass die Schöpfung in ihrer Frische erstarkt, sich entwickelt und weiter lebendig ist.
Das ist ein bisschen wie Demeter in der Antike, ne? Die alles wachsen und gedeihen lässt.
Es ist bei ihr natürlich mit dem Schöpfergott verbunden, mit
christlich.
Dem Christlichen. Und das Interessante ist, dass sie diese Kraft als einen Kreislauf sieht. Das heißt, auf der einen Seite ist es so, dass uns die Schöpfung heilen kann. Also es gibt Heilkräuter und es gibt auch Heilwirkungen von Metallen oder Kristallen, die sie beschreibt, auch von Tieren. Und das heißt, diese Schöpfung kann auf uns heilend einwirken. Und andererseits ist es eben so, dass es kein Selbstbedienungsladen ist. Das heißt, es muss auch zurückgegeben werden. Und die Menschheit steht in der Verpflichtung, sich in den Dienst dieser Schöpferkraft zu stellen, für die Viriditas daran mitzuwirken an dieser Schöpfung. Und nur wenn wir auch dafür sorgen, dass die Schöpfung geheilt wird, entsteht dieser Kreislauf von heilen und geheilt werden. Und das bedeutet eben, ein gottgefälliges Leben zu leben und dafür zu sorgen, dass dieser Kreislauf läuft und dass wir geheilt werden und dass wir aber auch die Natur, die Schöpfung, in der wir uns bewegen, heilen.
So ideal, wie Hildegard von Bingen sich das Naturverhältnis gewünscht hat, ist die Geschichte natürlich nicht weitergegangen nach dem Mittelalter. Die nächste große Etappe auch in ihrer Ausstellung ist natürlich der Beginn der Neuzeit, natürlich um 1500. Da beginnt die Globalisierung der Natur. Viele Pflanzen, die wir heute noch in Europa essen, werden damals im 16. Jahrhundert zum ersten Mal aus Amerika importiert. Die Aubergine zum Beispiel, um mal nicht gleich Kartoffel, Tomate und Zucchini zu sagen. Auch Heilpflanzen aus Peru, haben Sie schon erwähnt, sind damals im 16. Jahrhundert schon zum ersten Mal erhältlich in Städten wie Augsburg oder Nürnberg. Besondere Möbelstücke wurden auch damals schon zum ersten Mal mit Ebenholz hergestellt, also dem schwarzen Edelholz aus Mauritius, von Bodenschätzen, Gold, mal ganz zu schweigen. Und was mich wirklich erstaunt hat in der Ausstellung ist, auf dem ersten Globus, dem Beheim-Globus, den Sie zeigen, war schon vor 500 Jahren verzeichnet, wo man diese Naturschätze finden kann, wo man sie mitnehmen und im Zweifelsfall auch rauben kann bei diesen kolonialen Raubzügen. Das heißt, bei der Vermessung der Welt hat man die Nutzung der Natur schon mitgedacht?
Ja, ich finde das auch. Also dieser Beheim-Globus, den Sie erwähnen, der hat mich auch wirklich umgehauen, wenn man sich den näher anschaut. Der ist aus unserer Sammlung. Wir haben eine historische Kopie im Deutschen Historischen Museum. Das heißt, unser Globus ist aus dem späten 19. Jahrhundert. Das Original im Germanischen Nationalmuseum ist aus dem späten 15. Jahrhundert. Unser Beheim-Globus und auch der in Nürnberg zeigt verschiedene Dinge auf einmal. Zum einen werden die Landmassen verzeichnet, noch ohne Südamerika und Australien. Es werden Navigationswege eingezeichnet, also wie kommt man wohin. Und dann ist über diesen ganzen Globus, wie so kleine Tupfen, sind Rohstoffe und Gewürze, also Dinge, die gehandelt werden können, eingezeichnet. Das heißt, dieses Erdenrund wird zu so einer Art Bestellkatalog oder Warenhaus auf diesem Globus. Und das ist natürlich sehr sinnfällig für eine Entwicklung in der Neuzeit, dass man nämlich nicht nur die Welt bereist, sondern eben aus der ganzen Welt sich Dinge kommen lässt, damit handelt und die Erde auch ausbeutet.
Die Naturgüter werden ja damit auch zur Ware.
Genau.
Es geht um die Nutzung der Natur. Heute würde man vielleicht auch sagen, da beginnt eigentlich die Ausbeutung der Natur oder, ein bisschen härter formuliert, eigentlich ein aggressives Verhältnis gegenüber der Natur.
Genau, also dass die Natur vor allen Dingen als ein Ort, der Ressourcen bereitstellt, gedacht wird, das ist sicherlich in der Neuzeit eine sehr verbreitete Vorstellung.
Es kommt in der Aufklärung und mit den Naturwissenschaften eine dritte Vorstellung hinzu, nämlich die Herrschaft über die Natur, damit die Natur keine Bedrohung mehr darstellt. Wir müssen der Natur den Krieg erklären, hat Voltaire nach dem Erdbeben in Lissabon erklärt. Und wie man der Natur den Krieg erklären kann, das sieht man auch in ihrer Ausstellung sehr gut. Am Beispiel der Rheinbegradigung durch Tulla vom Rheinknie bei Basel bis Worms. Damit wollte man Menschen vor Hochwasser und Überschwemmungen schützen. Man wollte die Malaria ausrotten, an der unter anderem vermutlich Friedrich Schiller in Mannheim damals erkrankt ist. Entstanden ist aber ein schiffbarer Industriefluss, sehr wichtig für die Industrialisierung der Region, für die vielen Fabrikle, die es seither im Ländle gibt. Buchstäblich gleichzeitig entsteht mit der Romantik das Bild einer idealisierten Natur, wo man ganz anderes praktizieren kann, wo man Empfindsamkeit üben kann, wo man das Gemüt erfrischen kann, wo man die blaue Blume finden soll, und zwar nur dort. Also einerseits werden die Rheinauen zerstört, andererseits wird genau das, was man auch anderenorts zerstört, Wälder, die man gnadenlos abholzt, Flüsse, die man in Kanäle verwandelt, idealisiert. Was für eine merkwürdige Gleichzeitigkeit, denkt man, wenn man in ihrer Ausstellung steht. Wie erklären Sie sich denn die?
Ja, ich würde sagen, das ist aufeinander bezogen. Also nehmen wir den Rhein, dadurch, dass der Rhein schiffbar geworden ist, kommt die Rheinromantik auf, weil man plötzlich irgendwie mit diesen schönen Booten, mit diesen schönen Dampfern den Rhein ganz bequem runterfahren kann und praktisch nicht aufwendige Expeditionen machen muss, sondern im Sonntagsstart dieses Schiff besteigen kann und dann eben bequem da entlangfahren und alles genießen kann. Und insofern eine gewisse Urbarmachung, eine gewisse Infrastruktur gehört tatsächlich zu dieser Romantik dazu. Und gleichzeitig gibt es natürlich Entwicklungen, die tatsächlich dazu führen, dass wir uns wohler in dieser Natur fühlen. Und insofern ist das ein doppeltes Spiel. Und es gibt praktisch immer Dinge, die verloren gehen, und es gibt Dinge, die gewonnen werden. Ich glaube nicht, dass nur die Wildnis der richtige Zustand ist. Also wir wissen auch, dass ganz viele Kulturlandschaften, was Biodiversität anbetrifft, dass die sehr gut abschneiden. Also ich glaube, es gibt ein Zusammenleben mit Natur, wo man nicht Natur und Kultur gegeneinander ausspielen muss.
Eigentlich entsteht doch auch dieses ganze ambivalente Verhältnis zur Natur, das wir bis heute haben. Also einerseits beuten sie weiterhin aus, wie man das seit 500 Jahren macht und immer extensiver. Andererseits verehren wir sie, gerade so als Idylle, als Rückzugsort, als Gegenwelt. Also diese ganze Ambivalenz, die ist damals entstanden?
Ich würde sagen, die begleitet praktisch jede Gesellschaft. Also man hat bestimmte Idealvorstellungen, man hat bestimmte Zustände, nach denen man sich sehnt. Mal ist es mehr gartenhaft, mal rücken bestimmte Landschaftsmotive in den Vordergrund, also sowas wie der Wald. Und gleichzeitig, während man sich danach sehnt, sägt man den Ast ab, auf dem man sitzt. Also das würde ich sagen, ist eine Erfahrung, die wurde im Mittelalter gemacht, die wurde in der Neuzeit gemacht und natürlich in der Industrialisierung. Je größer die Bevölkerung ist, umso mehr Zerstörungspotenzial gibt es und je größer auch die Möglichkeiten sind, einzugreifen, umso mehr Zerstörungspotenzial gibt es. Wir zitieren an einer Stelle auch schließlich Sigmund Freud, der 1930 ein ganz tolles Buch über das Unbehagen in der Kultur schreibt. Und da beschreibt er den Menschen als Prothesengott, weil er sagt, der Mensch hat sich so gewandelt durch diese Maschinen, die ihm zur Verfügung stehen, dass er praktisch wie so ein halber Roboter durch diese Welt stapft und auch irgendwie auf so eine komische, Unbehagen bereitende Weise mit diesen Motoren und Maschinen verbunden ist. Und Freud endet dann damit, dass er sagt, naja, jetzt hat der Mensch natürlich aber auch alle Mittel in der Hand, um wirklich alles zu zerstören.
Frau Voss, was ist das für ein Ding, was die Deutschen mit dem Wald haben?
Also das ist tatsächlich, und darum haben wir auch so früh angefangen, das ist nicht von Anfang an so. Also darum ist es irgendwie gut, mit Hildegard von Bingen anzufangen, weil die diese Obsession für den Wald beispielsweise nicht hat. Es ist tatsächlich eine Idee, die Ende des 18. Jahrhunderts prägend wird. Und ich würde sagen, dass schon wichtig ist, diese Vorstellung, dass es diesen Bezug der deutschen Nation zu den Germanen gibt. Also Klopstock schreibt sein berühmtes Drama Hermannsschlacht, in der eben Hermann, der Karuskerfürst, gegen die Römer einen Sieg einfährt.
Im Teutoburger Wald.
Im Wald, genau. Und Klopstock schreibt eben auch, dass die Germanen wie Eichen angewurzelt den Ansturm der Römer brechen. Das heißt, dieses heroische Geschehen findet immer im Wald statt, ist irgendwie auch eng damit verbunden. Das, würde ich sagen, ist so eine Ursprungserzählung, so ein Mythos, der diese Waldbegeisterung befeuert, die eben von der Nationalbewegung sehr aufgegriffen wird. Und dann wird dieser Wald eben zum Ursprungsort, zum Sehnsuchtsort, zum meist abgebildeten Ort dieser deutschen Nation, die eben im 19. Jahrhundert dann eben einen eigenen Staat haben möchte und dann ab 1871 einen eigenen Staat hat.
Und das alles so sehr, dass man sogar die Geburt Christi in Deutschland mit einem Baum feiert.
Ja, das ist auch was, ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Also es gibt Vorläufer, es wird auch schon vorher mal mit einem Weihnachtsbaum gefeiert, aber es ist nicht so, dass in jedem Wohnzimmer automatisch ein Weihnachtsbaum steht. Und im 19. Jahrhundert wird das dann tatsächlich eine feste Tradition, dass in den Wohnzimmern...
So gehört der Baum und der Wald, der deutsche Wald, natürlich irgendwie zu den invented traditions, wie Eric Hobsbawm, der Historiker, das genannt hat, erfunden. Mythen, die jede Nation braucht, um sich irgendwie selbst zu begründen. Und interessanterweise beginnt mit der Verehrung für den Wald in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja dann auch der Naturschutz, weiß ich natürlich aus Ihrer Ausstellung. Mehr noch, alte Bäume werden in Deutschland nicht nur geschützt, sie werden regelrecht verehrt als Naturdenkmal, gerade die Eiche. Diese Tradition setzt sich bis heute fort und begonnen hat sie 1906 mit einer staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. Damit beginnt der Naturschutz. Warum wurde die Natur plötzlich, also nicht nur Schiller und Goethe, sondern die Natur denkmalwürdig?
Ja, Naturschutz ist ein Wort des 19. Jahrhunderts. Das gibt's vorher nicht. Das wandelt ein bisschen seine Bedeutung, aber es kommt im 19. Jahrhundert auf und hat dann eben diese Bedeutung, dass es eine schützenswerte Natur gibt.
Ja, man hätte ja Naturschutzstelle sagen können, aber man hat Naturdenkmalpflege gesagt.
Genau. Und das geht auf einen anderen berühmten Deutschen, an den wir, glaube ich, gerne zurückdenken, zurück. Und das ist Alexander von Humboldt, der nämlich auf Reisen in Südamerika so begeistert und hingerissen ist von den südamerikanischen Wäldern, die auch in der Tat sehr beeindruckend sind, sehr alte Wälder, und angesichts eines alten Baums dort sagt, dass es eben nicht nur Kulturdenkmäler geben sollte, sondern auch Naturdenkmäler. Und damit kommt dieses Wort in die deutsche Sprache und wird dann aufgegriffen von einem preußischen Botaniker, Konvenz heißt er, Hugo Konvenz. der damit betraut wird, eine Behörde einzurichten. Und das ist dann die von Ihnen erwähnte 1906 gegründete staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Und Konvenz, der ein sehr, würde sagen, ein sehr nüchterner Typ ist, versucht dann eben so ein Inventar zu schaffen von seltenen Bäumen, seltenen Baumgruppen, teilweise auch Sträuchern, teilweise Ausblicke, wo er das Gefühl hat, der Wald wird so wirtschaftlich genutzt. Wir müssen aufpassen, dass nicht alles verschwindet und dann wenigstens so bestimmte kleine Inseln und Gruppen unter Schutz stellen. Und das ist seine Aufgabe bei dieser staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich die erste Behörde in Europa, die sich dieser Aufgabe stellt.
Die ja aber nicht Natur insgesamt schützt, sondern eben nur kleine Inseln von Natur, haben Sie gerade gesagt. Also was ist das jetzt für ein Verständnis von Natur oder für ein Verhältnis? Das ist ja so eine Art Heimatschutz.
Das ist einerseits auch eine ästhetische Herangehensweise, dass man das Gefühl hat, es gibt Dinge, die sind so schön anzusehen und Bäume, die so schön sind oder auch historisch wertvoll, dass wir die schützen wollen. Aus heutiger Sicht würden viele Ökologen natürlich sagen, das bringt gar nichts. Wenn ihr irgendwie deine einzelne Baumgruppe oder einen einzelnen Baum schützt und der Rest irgendwie kaputt geht, dann ist der Boden kaputt und so. Und das bringt nichts. Ja, ihr könnt es nicht isolieren. Das Verständnis davon beginnt in der Zeit erst. Ich glaube, Konvenz war auch Pragmatiker und ihm war klar, wir fangen so an, mal gucken, wohin es weitergeht. Konvenz selbst war nicht jemand, der besonders, weil Sie gerade Heimatschutz gesagt haben, der versucht hat, das besonders auszuweiten. Also er arbeitet mit den anderen großen Verbänden zusammen und das ist dann der Bund Heimatschutz oder der Bund für Vogelschutz. Und die haben tatsächlich eine viel größere Agenda. Also die wollen dann auch irgendwie sowas wie natürliche Lebensweise unterstützen oder wollen eben die Heimat schützen. Das heißt, die haben so eine Vorstellung, die auch dann teilweise bis hineingeht, dass es schon die Ersten gibt, die sagen irgendwie, es muss sowas wie das deutsche Blut oder die deutsche Rasse geschützt werden. Die versuchen das mit ganz vielen anderen Sachen auch zu verknüpfen. Konvenz ist da auf eine gewisse wohltuende Weise stur, dass er tatsächlich nur auf diese Bäume und bestimmte Landschaften und bestimmte Ausblicke guckt und nicht versucht, das in diese völkische Weise voranzutreiben.
War das in dieser Zeit ein Anliegen der Rechten und Konservativen vor allem in Deutschland?
Das ist historisch ziemlich umstritten. Ich würde sagen, es gibt beides, aber die Richtung, die sich durchsetzen wird, ist die völkische Rechte. Es gibt auch Vertreter auf Seite der Sozialdemokraten, aber im 20. Jahrhundert werden die sich durchsetzen, die das eben zu einem völkischen Anliegen machen. Insofern sieht es manchmal so aus, als hätten nur die das vertreten. Aber es ist tatsächlich so, es gibt ein bestimmtes Vokabular, wo wir vielleicht heute hellhörig werden. Also wenn von Entstellung gesprochen wird oder eben wenn vom Gedeihen der deutschen Rasse gesprochen wird oder wenn jemand wie Rudorf, der eben auch zu den Mitbegründern der Naturschutzbewegung zählt, wenn der nicht möchte, dass Frauen und Juden mit aufgenommen werden in diese Bewegung. Also da gibt es viele Elemente, die dann leider in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts natürlich im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle spielen werden.
Aber es ist schon so eine Stufenfolge. Also es beginnt erst mit einer Nationalisierung der Natur, die sich vielleicht auch in der Naturdenkmalpflege niederschlägt. Mhm. Und dann kommt aber der nächste Schritt, dass es dann das Völkische ist.
Ja.
Das hinzugerechnet wird.
Naja, ich würde sagen, auf der einen Seite, man kann diejenigen, die da anfangen, Natur zu schützen, es gibt einen pragmatischen Herangehensweise, man kann es nur national machen, weil das ist der Zugriffsbereich, ne, auf den man zugreifen kann. Die Frage ist immer, ob das eben verbunden wird mit nationalistischem Gedankengut oder nicht.
Das erste gesamtdeutsche Naturschutzgesetz wird 1935 von den Nazis erlassen. Führt dann zur Gründung vieler Naturschutzgebiete. Noch mehr Naturdenkmäler werden ausgewiesen. Dieses Naturschutzgesetz gilt in der DDR bis 1954. Mhm. In der Bundesrepublik gilt es bis 1976. Das heißt, dieses Naturverständnis galt eigentlich auf rechtlicher Ebene weiter.
So ist es. Ich würde sagen, ab den Mitte der 70er oder Anfang der 70er zieht wiederum ein neues Wort in die deutsche Sprache ein und das ist der Umweltschutz. Und ich würde sagen, dass man sich für das Wort Umweltschutz dann auch auf politischer Ebene entscheidet, könnte schon auch damit zusammenhängen, dass man sich vom Naturschutz entfernen möchte. Umweltschutz sagt ganz klar, wir meinen die Welt um uns herum. Also das heißt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit der Frage, was ist der Mensch oder was ist irgendwie das deutsche Volk oder so, sondern wir meinen die Welt um uns herum und wir machen nicht mehr das, was die Nationalsozialisten gemacht haben. Es ist eine Abgrenzung. Ab den 80er Jahren gibt es dann natürlich die grüne Bewegung. Dann setzt sich tatsächlich durch, dass der Umweltschutz und das Anliegen des Umweltschutzes, und das ist vielleicht auch heute so, mit eher linken Parteien verbunden ist. Das war die längste Zeit, wie Sie richtig gesagt haben, nicht so. Und auch noch in den 70er Jahren ist es so, das kommt ja auch bei uns vor, dass es tatsächlich die FDP ist, die ganz engagiert den Umweltschutz in die Politik auf Bundesebene mit einbringt. Hans-Dietrich Genscher gründet die Abteilung U im Innenministerium um 1970 rum. Das heißt, diese Kodierung, dass Umweltschutz automatisch ein Anliegen ist, was nicht von Konservativen oder nicht von Liberalen unterstützt wird, das ist etwas, ist eine spätere Entwicklung, eine Entwicklung, auf die wir hindeuten, aber die nicht, ja, nicht natürlich ist.
Julia Voss war das, Professorin an der Leuphana in Lüneburg und Kuratorin der Ausstellung Natur und deutsche Geschichte, Glaube, Biologie, Macht. Die Show ist noch bis zum 7. Juni im Deutschen Historischen Museum Berlin zu sehen. Der gleichnamige Ausstellungskatalog ist bei Matthes und Seitz Berlin erschienen und kostet 28 Euro.
NDR Kultur.